Aus dem Evangelium Jesu Christi nach Johannes. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind Sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Liebe Schwestern und Brüder, vor ungefähr 25 Jahren hat es durch die Bischofskonferenz und von Rom genehmigt, 4 neue Hochgebete gegeben für den Gebrauch in der Heiligen Messe. Die sind es eigentlich wert, weil sie so schön sind, dass man sie häufiger mal benutzt. In einem der Hochgebete heißt es nach der Wandlung: Lass uns denken und handeln nach dem Wort und Beispiel Christi. Mach deine Kirche zu einem Ort der Wahrheit und der Freiheit, des Friedens und der Gerechtigkeit, damit die Menschen neue Hoffnung schöpfen. Das ist unsere Sendung als Kirche, verpflichtet der Wahrheit für Freiheit zu sorgen und vor allen Dingen, dass die Menschen neue Hoffnung schöpfen können. Und ich möchte in diesem Jahr 3 Fastenpredigten unter den Aspekt stellen, unter das Oberthema stellen, der Hoffnung Ausdruck geben. Heute Hoffnung für Gescheiterte. Scheitern gibt es ja bei uns ganz viel, in vielfältigen Formen. Ehen scheitern, zerbrechen. In der Wirtschaft gibt es Scheitern, Konkurs. Es gibt Scheitern bei Politikern, die müssen ja meistens den Hut nehmen. Es gibt Scheitern bei Priestern. Es gibt auch Scheitern bei Bischöfen. Scheitern gibt es überall, wo man hinschaut. Und ganz oft ist Scheitern auch mit Schuld verbunden, manchmal mit schwerer Schuld oder, christlich gesagt, mit Sünde verbunden, oft auch mit schwerer Sünde. Aber wie geht Gott mit einem Menschen um, der sündhaft gescheitert ist durch schwere Schuld? Und wie möchte Gott, dass wir damit umgehen? Und da haben wir diese Geschichte hier aus dem 8. Kapitel des Johannesevangeliums von der Ehebrecherin. Da brachten die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Theologen und die Priester, die bringen eine Frau zu ihm, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellen sie in die Mitte und sagen: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Da gibt es nichts mehr dran zu deuten. Die war in flagranti erwischt worden. Da konnte man auch nicht mehr drum rumreden. Das war ein Faktum. Diese Frau war auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden. Und genauso eindeutig ist, was im Gesetz des Mose in der Bibel drinsteht. Da heißt es da im Buch Deuteronomium: Wenn ein Mann angetroffen wird, dass er mit einer verheirateten Frau schläft, so sollen beide sterben, sowohl der Mann, welcher der Frau beiwohnte, als auch die Frau. So sollst du das Böse aus Israel ausrotten. Das ist ein hartes Wort. So sollst du das Böse aus Israel ausrotten. Das war ganz eindeutig Wort Gottes. Und jetzt kommen sie zu Jesus und stellen diese Frau in die Mitte und sagen ihm, wir haben sie erwischt. Und ganz eindeutig, guck mal, im Buch Mose steht drin, dass solch eine Frau gesteinigt werden soll. Aber dann steht da eine Bemerkung, die uns so ein kleines bisschen stutzig werden lässt. Da heißt es nämlich, mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen. Oder man könnte auch übersetzen, wollten sie ihm eine Falle stellen. Es ging ihnen überhaupt nicht um die Gebote Gottes. Es ging darum, Jesus eine Falle zu stellen, damit sie eine Möglichkeit haben, ihn anzuklagen. Da geht es um die Motivation, warum sie diese Frau zu Jesus gebracht haben. Und wenn man das Gebot Gottes ernst nimmt, eine solche Frau oder auch ein solcher Mann, wird ja von beiden gesagt, sollen gesteinigt werden, so sollst du das Böse aus Israel ausrotten. Wissen wir, was das modern heißt, heute in heutiger Sprache? Null Toleranz, weg damit, ausrotten. Kann man nicht tolerieren. Aber alle, die heute fordern Null Toleranz, auch angesichts des Scheiterns in der Kirche, die müssen sich auch fragen, aus welcher Motivation fordere ich Null Toleranz? Was ist die Motivation von Journalisten, die in den letzten Monaten fast alle 3-4 Tage einen Artikel in der Zeitung produzieren, der nichts Neues bringt, der immer wieder die gleichen Missstände rausholt? Bringen tut das nichts. Was ist die Motivation von solchen Journalisten? Wollen die nur eine Suppe am Kochen halten? Oder geht es ihnen wirklich darum, den Beteiligten zu helfen oder die Dinge aufzuklären? Was ist die Motivation von Bischöfen, die in den letzten Jahren angesichts von sexuellen Missbrauchsfällen sich überboten haben mit Ausdrücken von Entsetzen, von Ratlosigkeit, von Schaudern? Man konnte es ja bald nicht mehr hören. Einer musste den anderen noch überbieten. Furchtbar. Das hat überhaupt nichts beigetragen zur Aufklärung der Taten und auch nichts beigetragen zur Bewältigung der Situation. Was war die Motivation? Muss man sich ja fragen. Was war die Motivation, wenn Bischöfe in den letzten Tagen angesichts der Situation im Erzbistum Köln mit Worten wie, das ist ein Desaster für die Kirche in Deutschland oder ähnliche Worte. Was ist denn die Motivation solcher Bischöfe, die das lauthals verkünden? Wenn man dann noch bedenkt, zur gleichen Zeit ist im Erzbistum Berlin ein Gutachten auch zu Missbrauch erstellt worden mit 600 Seiten. Und als das veröffentlicht wurde, da waren von den 600 Seiten 400 Seiten geschwärzt. Die durften nicht veröffentlicht werden. Da hat keiner nachgekräht. Was ist die Motivation? Hier im Evangelium war die Motivation, sie wollten Jesus eine Falle stellen, um einen Grund zu finden, ihn anzuklagen. Was sagt Jesus jetzt dazu, als sie kommen und sagen, wir haben die Frau auf frischer Tat ertappt, Mose hat uns geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du dazu? Und jetzt müssen wir genau hinschauen. Jesus sagt gar nichts. Er bückt sich und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Stille. Was würde man sich Stille wünschen heute, solche Stille wünschen heute, so eine Stille, die Jesus schenkt, ist ja auch eine Zeit der Besinnung, dass man sich auch über seine Motivationen mal klar werden kann. Was wäre das etwas Großes, wenn in unserer kirchlichen Situation, aber auch in politischer Situation, nicht immer nur geschwätzt würde, sondern wenn es wirklich mal Zeiten der Stille gäbe, wo man Einkehr halten kann. Aber dann bohren sie hartnäckig weiter. Und sie fragen hartnäckig weiter, was sagst du dazu? Und eins ist ja genauso heute, diejenigen, die immer fordern Null Toleranz, die können sehr hartnäckig sein. Und dann, als sie hartnäckig weiterfragen, richtet sich Jesus auf und gibt seine Antwort. Steinigen. Ohne Wenn und Aber. Steinigen. Wir können die Gebote Gottes nicht außer Kraft setzen. Und wir können auch nicht die Gebote Gottes zu herabgesetzten Preisen handeln. Steinigen. Aber dann kommt etwas Merkwürdiges. Als Jesus sagt steinigen, da formuliert er das in einer Weise, dass gar keiner mehr steinigen will. Er sagt, wenn einer von euch ohne Sünde ist, dann soll er den ersten Stein werfen. Ja, steinigen ist richtig. Aber wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und dann bückt er sich wieder und schreibt auf die Erde. Eine zweite Zeit der Stille und des Innehaltens. Und diesmal hat Jesus offensichtlich das Herz derer erreicht, die die Frau rangeschleppt haben. Wer von euch ohne Sünde ist, der soll den ersten Stein werfen. Und dann sind sie abgehauen, einer nach dem anderen. Und die Ältesten zuerst. Dann war keiner mehr da. Das heißt, Jesus hat das Gebot Gottes nicht außer Kraft gesetzt, aber er hat eine Möglichkeit gefunden, mit dem Gebot Gottes barmherzig umzugehen. Und er hat es nicht zugelassen, dass die Pharisäer und die Schriftgelehrten an dieser Frau ein Exempel statuierten. Die Frau steht doch immer in der Mitte, obwohl gar keiner mehr da war. Und dann sagt Jesus zu der Frau, hat dich keiner verurteilt, auch ich verurteile dich nicht. Geh und sündige von jetzt an nicht mehr. Sehen Sie, aus dieser Geschichte lehrt Jesus uns drei wichtige Gesichtspunkte, wie er handelt, wie Gott handelt und wie wir handeln dürfen und sollten. Ein erstes, für Gott hat Vorrang der Mensch und nicht der Paragraph des Gesetzes. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Die Pharisäer, die wollten die Paragraphen erledigen, abarbeiten. Aber wenn man nur nach den Paragraphen handelt, dann ist unter Umständen der Mensch erledigt. Und wie viele erledigte Täter gibt es heute unter uns? Bei Politikern sagt man Daumen runter, der muss weg. Bei Priestern manchmal ähnlich. Das ist das Erste. Gott sieht den Menschen und der steht für ihn im Mittelpunkt und nicht der Buchstabe des Gesetzes. Gott hat den Menschen Gebote gegeben. Wir haben es ja heute Morgen in der Lesung gehört. Und in den 10 Geboten steht auch drin, du sollst nicht Ehe brechen. Aber Gott hat dieses Gebot doch nicht gegeben, damit er daraus einen Knüppel machen kann, mit dem er uns quälen kann. Dieses Gebot ist gegeben, damit das ganz zerbrechliche Gebilde Ehe, was ja so angefochten ist, durch die ganzen Jahrhunderte hindurch, damit das geschützt wird. Die Ehe soll geschützt werden und nicht einen Knüppel draus machen, den er uns dann über den Kopf ziehen kann. Und wenn einer gescheitert ist, wie sagt Gott schon im Alten Testament beim Propheten Ezechiel, ich will nicht den Tod des Sünders, ich will, dass er umkehrt und lebt. Das ist Gottes Ziel. Nicht der Tod des Sünders, sondern das Leben und nicht das Abarbeiten von Geboten. Das ist das Erste. Gott stellt in den Mittelpunkt den Menschen und nicht den Buchstaben des Gesetzes. Und wenn, dann muss man mit dem Buchstaben des Gesetzes barmherzig umgehen. Ich will Ihnen eine Begebenheit erzählen, die Sie alle kennen, aber vielleicht noch nie unter diesem Gesichtspunkt gelesen haben. Sie kennen die Kindheitsgeschichte aus dem Matthäusevangelium. Da heißt es, bei Maria zeigte es sich, als sie verlobt war mit Josef, es zeigte sich, dass sie schwanger war. Der Bauch wurde rund, das konnte man langsam sehen. Und Maria hat mit Josef offensichtlich nicht darüber gesprochen. Und Josef muss ja jetzt annehmen, weil er nichts wusste. Und das, was der Engel ihm später sagte, wusste er ja noch gar nicht, dass das Kind vom Heiligen Geist war. Josef muss ja annehmen, die ist fremdgegangen. Und wenn einer damals verlobt war, dann war er fast schon bei uns wie standesamtlich verheiratet. Und da stand Todesstrafe durch Steinigung drauf. Aber jetzt tut Josef genau das, was Jesus uns vorlebt. Er geht mit dem Gesetz barmherzig um. Gut, er hätte jetzt auf dem Gesetz bestehen können, dann wäre Maria gesteinigt worden. Aber für ihn war die wichtigste Sache, Maria darf nicht bloßgestellt werden. Und darum wollte er sie in aller Stille entlassen. Das war der einzige Weg. Damit war die Schande nicht aus der Welt. Aber er hatte Maria dann davor bewahrt, dass sie gesteinigt wurde. Mit dem Gesetz barmherzig umgehen. Maria darf nicht bloßgestellt werden. Gut, hinterher hat der Engel ihn dann in einer Erscheinung aufgeklärt und hat ihm gesagt, dass dieses Kind vom Heiligen Geist ist. Aber man muss sich mal in den Josef reinversetzen, was das für ihn auch eine Not war. Gott sieht den Menschen und nicht den Buchstaben des Gesetzes. Ein zweites. Gott wird ganz erbarmungslos vorgehen gegen Sünde. Gott wird niemals zulassen, dass wir Sünde in unserem Leben zulassen. Und er wird seinen Finger immer in die wunde Stelle legen. Er wird ein unruhiges Gewissen machen, wenn du meinst, du könntest in Sünde weiterleben. Wenn eine Sünde nur eine Lappalie wäre, über die man hinwegsehen könnte, meinen Sie, Jesus hätte dann 3 Stunden am Kreuz geblutet für unsere Sünden? Da merkt man, wie buchstäblich todernst Gott die Sünde nimmt, weil Sünde den Menschen kaputt macht. Aber Gott verurteilt die Sünde, aber er verurteilt nie einen Sünder. Das ist ein Unterschied. Es gibt keinen einzigen Fall im Neuen Testament, wo Gott einen Sünder verurteilt hätte oder eine Sünderin verurteilt hätte. Da kann eine Hure zu Jesus kommen. Der ist beim Pharisäer zu Gast zum Mittagessen eingeladen. Und die macht sich von hinten an ihn ran. Sie löst die Haare auf, wäscht ihm die Füße und trocknet mit den Haaren die Füße ab. Und alle Leute und auch der Pharisäer, der ihn eingeladen hat, die rümpfen die Nase. Wenn der ein Prophet wäre, dann müsste er doch wissen, was das für eine ist. Eine öffentliche. Jesus weiß, was das für eine ist. Aber er verurteilt sie nicht. Er schenkt ihr eine neue Würde. Oder denken Sie an einen Zachäus, Berufssünder. Der konnte sich gar nicht bekehren, weil er mit den Römern gemeinsame Sache machte. Wie hat Jesus den wieder aufgerichtet? Oder denken Sie daran, das betrifft mich immer unglaublich scharf, dass Jesus im Abendmahlsaal auch einem Judas die Füße gewaschen hat. Und da steht vorher 2-mal, dass Jesus wusste, dass er ihn verraten würde. Aber er ist nicht an Judas vorbeigegangen, er hat Judas auch die Füße gewaschen, nicht nur seinem Lieblingsjünger. Oder denken Sie an den Schächer am Kreuz, Straßenräuber und Mörder, rechtskräftig zum Tod verurteilt. Der konnte nichts wieder gut machen, der hing ja schon am Kreuz. Aber Jesus hat nicht gesagt, Daumen runter oder Bewährungsfrist. Nein, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und das bringt uns zum dritten Punkt. Gott schaut nicht in die Vergangenheit, Gott schaut in die Zukunft. Hier im Evangelium, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die wollten mit der Vergangenheit der Frau abrechnen. Ehebruch, haben wir sie erwischt. Aber Jesus rechnet nicht ab mit unserer Vergangenheit, Jesus schaut mit uns in die Zukunft. Als die Sünderin dann alleine hier, die Ehebrecherin, alleine vor ihm steht, da sagt er, sündige von jetzt an nicht mehr. Er nennt Sünde, Sünde, klar. Aber er sagt, auch ich verurteile dich nicht. Sündige von jetzt an. Das heißt, da ist der Blick in die Zukunft gerichtet und nicht in die Vergangenheit. Es kann in unserem Leben gewesen sein, was will. Es kann eine Vergangenheit geben in unserem Leben, wie auch immer. Und da kann unter Umständen schwer Schuld dabei sein. Gott rechnet nicht mit unserer Vergangenheit ab, sondern er eröffnet einen Weg des Lebens in die Zukunft hinein. So geht Gott mit Gescheiterten um. Angesichts des Scheiterns von Menschen gibt es Menschen, die sagen bei jeder Gelegenheit, null Toleranz, weg damit. Es gibt aber auch Menschen, die können wie der Apostel Paulus sagen, mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert war. Oder was sagt Jesus in der Bergpredigt, in den Seligpreisungen? Selig die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Ob das auch umgekehrt gilt, wenn wir nicht barmherzig sind, dass wir dann kein Erbarmen finden? Amen.